Ja, Rani, erstmal Dankeschön, dass ich dich interviewen kann. Vor Jahren habe ich dich schon mal interviewt zu deinem Buch, das du damals geschrieben hast. Also es geht wieder um ein Buchprojekt. Du hast ein Buch geschrieben, Geliebter Samapan, Lebensgeschichte eines modernen Bodhisattva. Das ist also eine biografische Erzählung. Das Projekt hat wohl 2008 begonnen. Erzähl doch einfach einmal, wie das funktioniert hat, wie das gewesen ist, was den Anlass dazu gegeben hat und wie es abgelaufen ist.
Ja, gerne. Also wir haben im Januar 2008 angefangen, Gespräche zu führen.
Du und Samapan.
Ja, genau. Da war es schon klar, dass ich Biografie über sein Leben schreiben würde. Also eine biografische Erzählung ist ja inzwischen genannt. Damals war noch nicht klar, dass es so lange dauern würde. Ich habe so damals so 1-2 Jahre also gedacht, dass es dauern würde. Und jetzt sind es 5-6 Jahre geworden. Ja, und ja, wir haben uns halt immer wieder getroffen. Ich bin auch manchmal ihm nachgereist, wo er gerade war. Nach München bin ich mal gereist. Ich war mal in Stuttgart, in Freiburg, wegen dem Buch. Und dann habe ich ihn da besucht, wo er da gewohnt hat. Und mit ihm an dem Buch gearbeitet, indem ich eben den Text, den ich geschrieben habe, vorgelesen habe. Und er hat es dann korrigiert, was nicht richtig war. Und den neuen Text, den ich dann geschrieben hatte, habe ich ihm dann auch vorgelesen, nachdem ich den natürlich vorher übersetzt hatte, alles auf Englisch. Und so. Und da waren wir immer ein paar Stunden beschäftigt.
Samapan ist ja nicht irgendwer für dich, ne? Kann man sagen, er ist dein spiritueller Lehrer?
Ist einer von meinen spirituellen Lehrern, ein ganz wichtiger, ja. Ja.
Und wie ist das entstanden? War das jetzt einfach so eine spontane Idee, dass du gerne was über ihn schreiben möchtest? Oder wie war das ein inneres Bedürfnis? Wie ist das entstanden?
Eigentlich kann ich nicht sagen, dass die Idee so wirklich so von mir gekommen ist, weil ich habe das eher so gehört. Als wie so eine innere Intuition, wie so eine Stimme. Das war schon viel früher, also das war 2006 in einem Retreat mit Samapan auf Korfu. Also das war in diesem Holiday Intensive. Und da ging es mir relativ, da hatte ich eine ziemlich turbulente Zeit und bin durch ziemlich viel durchgegangen, emotional auch. Und da hatte ich plötzlich diese Stimme, die sagte, du könntest doch meine Biografie schreiben. So habe ich das gehört. Und dann habe ich gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also ich machte gerade noch mein eigenes Buch und habe mich wirklich überhaupt nicht in der Lage gefühlt, jetzt noch eine Biografie zu schreiben. Und habe erst gedacht, das wäre eine größenwahnsinnige Idee, jetzt eine von tausend größenwahnsinnigen Ideen, die man so hat. Und habe darauf nicht weiter gehört. Und dann hat das aber nicht aufgehört und irgendwann nach ein paar Wochen habe ich dann Samapan vorsichtig gefragt, ob er sich vorstellen könnte, seine Biografie zu schreiben, so, also aufzuschreiben, sein Leben aufzuschreiben. Und dann war der gleich irgendwie, hat er ein ganz positives Feedback gegeben. Und dann haben wir halt überlegt, wie wir es machen lange, und dann musste ich erst noch, ich machte ja gerade damals noch das andere Buch, das musste erst fertig werden. Ich konnte nicht schon ein neues Projekt anfangen, bevor das alte abgeschlossen war. Und schließlich haben wir erst ein Jahr später, quasi etwas mehr als ein Jahr später, tatsächlich dann angefangen.
Angefangen heißt, du hattest Zeit mit ihm, du konntest mit ihm zusammen sein und hast ihm Fragen gestellt oder er hat von sich aus erzählt? Oder?
Ja, ich musste mir das selbst auch erarbeiten. Ich hatte sowas noch nie gemacht. Ich habe einfach gedacht, so, ich stelle Fragen und habe das auf Band natürlich alles aufgenommen, habe die Bänder dann nachher auch übersetzt und mir das alles aufgeschrieben. Aber die Art der Fragen, das musste ich alles auch lernen, ja, dass man mehr wie und wann und so Fragen stellt, so dass man auch, also wie man halt eine Geschichte auch aus jemand heraus fragen kann, das musste ich auch alles im Laufe der Zeit lernen. So. Das war alles Neuland für mich. Auch so einen langen Text zu schreiben war im Prinzip Neuland für mich. Also in einem Stück. So langen Text habe ich noch nie geschrieben. Und auch eine Biografie, das war auch Neuland für mich. Also da hatte ich relativ viel zu lernen auch in der Zeit, während ich das gemacht habe. Wir haben also zusammengesessen, ich habe Fragen gestellt und er hat halt erzählt. Und ja, so war das.
Wie war das so gefühlsmäßig oder energetisch für dich? War es ja immerhin einer deiner spirituellen Lehrer, war das?
Ja, also ich habe mir das am Anfang so vorgestellt, dass es sehr, sehr jedes Mal sehr intensiv wäre, so wie wenn man vorne im Satsang sitzt. Aber das war das nicht. Also ich bin sogar abends, wenn ich den tagsüber gesehen habe, bin ich abends manchmal noch in Satsang gegangen, weil das eine andere Intensität hat, ne, im Satsang, für mich zumindest. Also die Gespräche, da hatte ich eigentlich einen Menschen vor mir, der jetzt nicht irgendwie da, wo das nicht irgendwie so wahnsinnig intensiv ist. Also das war eigentlich eine relativ normale Atmosphäre und es war auch immer anders. Also jede Session war anders. Jedes Mal war er auch in einer anderen Stimmung und es gab Sessions, da haben wir wirklich nur gearbeitet und kein einziges persönliches Wort gesprochen und dann kam ich nachher raus. Und da war ich auch manchmal so ein bisschen frustriert, ne? So, wenn das nur Arbeit war. So. Aber meistens haben wir so drumherum noch ein paar einfach normale Konversationen gehabt, wo man dann auch sich als Mensch begegnet ist. Ne?
Und wie war das? Ist es einfach aus ihm herausgeflossen? War das für ihn sehr einfach zu erzählen? Oder musstest du oft nachfragen? Oder war das ganz unterschiedlich?
Kommt drauf an, welches Thema, ne? Aber so grundsätzlich kann man sagen, dass Sommerpaar nicht einer von denjenigen ist, die ins Erzählen kommen, wenn man sie nach ihrem Leben befragt. Es gibt ja so Leute, die hören dann nicht mehr auf. Das kann man sagen, ist aber auf jeden Fall nicht. Den muss man schon ziemlich gut fragen, damit man auch an eine gute Geschichte kam. Ne? Das Thema Frauen war natürlich, da hat er natürlich immer auch gerne erzählt. Es gab Sachen, die hat er gerne erzählt. Hat auch unheimlich gern über die Ranch erzählt, also alles Dinge, die ihn wirklich berührt haben. Da hat er wirklich sehr gerne erzählt. Und es gab auch Sachen, die hat er nicht so gerne erzählt. Da gab es dann auch Pausen und da musste man dann nochmal nachfragen und ja, unterschiedlich.
Du hast ihn ja auch über seine Kindheit befragt. Also da waren, wie war es da? Also da waren ja vielleicht auch noch Schmerzen, an die er vielleicht erinnert wurde, ne? Verletzungen.
Ja, das gab es schon mal. Wo ich das Gefühl hatte, oh, da war eine Verletzung. Und einmal habe ich das auch im Buch beschrieben, da war das so, als ging so ganz kurz so ein Fenster auf und kam so ein Schwall von Wut und Traurigkeit rein und dann ging es wieder zu. Sowas passierte schon mal und es passieren auch Momente, wo er dann ganz schweigsam wurde, wo ich merkte, ah, da ist noch eine Verletzung. Das ist jetzt nicht leicht, sich daran zu erinnern. Einmal hat er auch gesagt, oh Gott, wenn ich mir vorstelle, wie unbewusst ich damals gewesen bin, solche Sachen. Also das fiel ihm dann auch nochmal auf. Also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass auch Sommerpan da nochmal durch Sachen nochmal so umgepflügt hat, so sein Leben, umgepflügt hat und nochmal sich das nochmal auch emotional miterlebt hat, zum Teil. Ja.
Also das praktisch für ihn auch eine Art Prozess war.
Ja, das ist natürlich jetzt, ich weiß, ich stecke nicht in ihm drin, ich kann das nicht so sagen. Ich hatte manchmal den Eindruck, ja. Und ich glaube, er hat es auch manchmal gesagt. Ja.
Wie war das? War das ein Projekt, wo er auch viel Energie für hatte? War es leicht, immer die Termine mit ihm auszumachen? Oder musstest du da immer wieder nachfragen? Und
das war eigentlich leicht. Nee, das war eigentlich sehr leicht. Also wir haben dann, er hat mir dann gesagt, wo er wohnt, und dann bin ich dahin. Ich hatte manchmal ein Problem, das zu finden, weil ich kein Navi hatte. Hat mich oft öfter mal verfahren. Aber ansonsten, die Termine zu machen, waren leicht. Ja, das war eigentlich leicht.
Ja, dann bist du also von einem Termin gekommen, hattest du das Band. Das war ja auch erstmal in Englisch, ne? Also was, ihr habt ja wahrscheinlich nur in Englisch gesprochen. Und dann hast du da direkt was Deutsches draus geschrieben, oder hast du erst das Wörtlich übersetzt und dann was geschrieben, wie, oder hast du es nur als Anregung genommen? Wie ist das praktisch abgelaufen?
Ich habe das erst auf Englisch abgetippt und dann zum Teil übersetzt bei Sachen, die jetzt wichtig waren, habe ich das sogar noch übersetzt. Ja. Es sind ja auch sehr viele Zitate in dem Buch, also wo ich direkt die Interviews in dem Buch verwendet habe. Die sind kursiv in dem Buch, das sieht man sofort. Das ganze Buch ist quasi, also alle zwei Seiten ungefähr kommt ein Zitat von Sommerzahn. Es wird auch zwischendurch in dem Buch darüber geschrieben, also Einblicke in die Gesprächssituation gegeben.
Ja. Also du hast dann das abgeschrieben und dann bei der nächsten Treffen, bei der nächsten Session hast du ihm das vorgelesen, oder wenn sich was angesammelt hat und seid das durchgegangen. Und
ja, ich habe es ihm vorgelesen und habe dann immer so zwischendurch geguckt, wie er es findet. Und manchmal hatte ich den Eindruck, er schläft, einmal hat er sogar geschnarcht. er hat es gelesen und er hat es dann auch gehört und er hat es dann auch korrigiert. Und dann habe ich es nochmal geändert und ihn beim nächsten Mal wieder vorgelesen. So.
War das dann das, was du geschrieben hast, oder war das, was er gesagt hat? Oder
nee, was ich geschrieben habe.
Was du geschrieben hast.
Nicht, was er gesagt hat.
Aber eben, wenn Zitate von ihm waren, dann natürlich mit dem,
was. Dann mit den Zitaten, ja. Mhm.
Dann war es ja für dich auch immer direkt ein kreativer Prozess. Ne? Du hattest das, was er gesagt hat, und da hast du dann wahrscheinlich auch zeitnah das geschrieben, wie du es schreiben wolltest halt, und dann nochmal nachgefragt und korrigiert. Also es war ja sehr intensiv dann und sehr arbeitsaufwendig. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Seid ihr chronologisch vorgegangen? Also habt ihr auch angefangen bei seiner Kindheit?
Und Haben wir. Ja, ich musste auch dann, manchmal habe ich auch dann nochmal eine E-Mail schicken müssen, weil mir irgendwas nicht klar war. Oder manchmal habe ich dann beim nächsten Mal nochmal Sachen rückgefragt. Und dann musste ich natürlich das, was er gesagt hat, in eine Geschichte bringen. Also weil ich kein Sachbuch schreiben wollte, also nicht so trocken sein wollte. Ich wollte das irgendwie unterhaltsam machen. Und so musste ich dann, habe ich dann auch, also ich hatte das Gefühl, für mich ist es auch wichtig, dass ich ihn in seine Zeit stelle. Und dass ich nicht nur einen ganz kleinen Scheinwerfer auf Sommerpan werfe und was er erlebt hat, sondern dass ich den ein bisschen größer ziehe und geguckt habe, was ist eigentlich in der Zeit passiert, was für Dinge haben ihn beeinflusst. Und dann bin ich natürlich auf die Hippies gestoßen. Ich habe auch geschrieben am Anfang, wo er zum Beispiel in Mississippi gelebt hat. Da war er beim Militär, da hat er in Biloxi gewohnt, das ist in Mississippi, und da war er öfter in New Orleans. Und da war das war Anfang der 60er Jahre. Und da habe ich auch zum Beispiel was über die Schwarzen geschrieben, weil das war eine ganz wichtige Zeit für die Schwarzen damals, gerade in der Gegend. Und auch gerade New Orleans war eigentlich eine Stadt, wo die Schwarzen schon immer sehr liberal behandelt worden sind. Und dann habe ich das so ein bisschen reingenommen, einfach um zu zeigen, das war die Zeit, das, ja, wo er da auch war. So.
Und das hast du für dich selber immer erarbeitet, also recherchiert?
Ja, habe ich ganz viel recherchiert, ja. Ja, ich habe für mich dann auch ganz viel gelernt über die Zeit. Ich wusste vieles vorher nicht. Ne? Zum Beispiel Hippie-Trails, ja. Die Hippies, die nach Indien gereist sind und da auch zum Beispiel Rajneesh entdeckt haben. Und aufgrund der Hippie-Trails quasi, die haben dann quasi ihr ganzes, die sind ja dann, die haben sich quasi spirituell aufgeladen, könnte man sagen, und sind dann zurück nach Amerika. Und da hat es eine unheimliche Bewegung gegeben. Also, weil dadurch, dass die in Pune waren, die Hippies, und da die ersten Vorträge auf Englisch überhaupt erst wegen denen gehalten worden sind von Osho, sind diese Bücher auch entstanden im Westen dann, Anfang der 70er Jahre. Also die ersten Bücher von Osho sind nur entstanden, weil die Hippies nach Indien gepilgert sind, sozusagen. Also das ist eine ganz wichtige Bewegung gewesen, und das wusste ich nicht, dass es so wichtig war. Ich wusste das nicht vorher. Und eins von diesen Büchern hat der Samadpan auch Mitte 70er Jahre dann gefunden von Osho. Und dadurch ist er auch überhaupt zu Osho gekommen. Also da gibt es schon ziemlich wichtige Verbindungen. Ja. Auch über die Ranch habe ich viel recherchiert, was es so gibt an Büchern, und alle über die Städte, wo er gelebt hat, habe ich immer ein bisschen was geschrieben über die Gegend. So.
Er war ja auch bei Papaji in Lucknow, ne?
Das war aber erst nachdem er nach Deutschland gekommen war, und mein Buch endet quasi, als er nach Deutschland kommt.
Ah ja.
Eigentlich wollte ich enden, eigentlich endet das Buch, als er bei dem Retreat in Gangaji Erleuchtung gefunden hat. Und da sollte es eigentlich enden. Das war von Anfang an irgendwie klar. Und dann habe ich aber noch so als Epilog, als Anhang noch geschrieben, was dann passiert ist, kurz, dass er nach Deutschland gekommen ist, dass er angefangen hat, Satsang zu geben. Nur die ganz kurzen sachlichen Details. Und da ist auch die Reise nach Indien passiert, die ist nicht bei mir, also die wird bei mir erwähnt, aber nicht in Einzelheiten. Mhm.
Ich frage, weil ich habe ihn damals da getroffen, in Lucknow. Ja, es war eigentlich eine schöne Begegnung, wir sind mal zusammen essen gewesen, und er war sehr, sehr ruhig, still, ne? Sehr ruhig. Das war meine erste Begegnung mit ihm. Ja, das hat sich dann viele Jahre so hingezogen, ne? Dass diese Interviews und das Schreiben, und
ja,
ist auch sehr viel Material entstanden.
Ja, ich habe das Buch jetzt nochmal um 50 Seiten gekürzt. Das ist sehr, sehr viel geworden. Ja.
Und zeitweise hast du sogar gedacht, du würdest mehrere Bände machen.
Ne? Ja, am Anfang dachte ich, ich kann das nicht, ich kann so ein langes Projekt nicht in einem durchhalten, da wollte ich zwei Bücher machen, das stimmt. Und dann hat sich das aber auch irgendwie so ergeben, dass ich das doch ein Buch mache. Ich hatte auch zwischendurch eine persönliche, sehr starke Krise, die nicht mit dem Buch jetzt zusammenhing, wo ich eine Zeit lang krank war, also auch Rücken, also auch Körperprobleme auch, und Depressionen danach gekriegt habe, wo ich dann auch nicht schreiben konnte. Also das hat es. Also in der Zeit ist sehr viel passiert, wo das Buch entstanden ist, auch mit mir.
Wann hattest du die letzten Interviews?
2012. Irgendwann Anfang 2012.
Und seit wann ist das Manuskript fertig, oder?
Du fragst mich was, weiß ich nicht so genau. Es ist immer noch nicht ganz fertig. Ich bin gerade noch mit einem Lektor dabei, nochmal durchzugehen. Weil jemand Probe gelesen hat, der mir dann auch gesagt hat, so jetzt nicht, irgendwie. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich nochmal durch, weil ich bin schon mal durchgegangen mit jemand, aber jetzt habe ich mir nochmal jemand genommen, der dann, der auch, dessen Verstand wirklich klar ist, der dann auch Fehler wirklich sieht. Und da wir sind jetzt fast, also sind jetzt halb durch, ich denke mal, dass es dann wirklich gut ist. Also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz langer Prozess. Aber ich muss sagen, ich habe immer noch unheimlich viel Energie dafür. Das ist ganz komisch. Ich wundere mich manchmal selber, also dass ich jetzt noch nicht kein Burnout irgendwie oder sowas habe. Dass ich noch dran arbeiten kann. Die Energie habe ich irgendwie noch.
Vielleicht kannst du noch ein paar die wichtigsten Stationen irgendwie aufzählen.
Also es fängt mit seiner Kindheit an. In San Francisco, dann Kindheit zu Kindheit gehören zwei Häuser, das Sommerhaus und das Winterhaus. Winterhaus ist San Francisco und Sommerhaus ist in La Honda, das ist hundert Meilen etwa von San Francisco auf dem Land, südlich von San Francisco, wo der Sommerpan auch 3 Monate im Jahr verbracht hat, und das war eine ganz wichtige Zeit dann auch, und das wird auch nochmal extra erwähnt in einem Kapitel. Das sind zwei Kapitel quasi Kindheit. Da stehen dann auch die Geschichten von seinen Ahnen drin, der Vater seines Vaters, der Vater seiner Mutter, die Omas, die Großmutter, die verschiedenen Herkunftsfamilien. Wann die nach Amerika zum Beispiel rübergekommen sind, also sehr detailliert. Ich hab alles reingenommen, was er mir erzählt hat. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ich darf nichts weglassen, wenn er mir was erzählt hat, das muss ins Buch rein. Jetzt am Ende habe ich dann doch ein paar Sachen rausgenommen, was einfach zu lang wurde. Aber es ist schon sehr detailliert, dann kommt die Geschichte mit seiner Schwester, also der hatte eine Schwester, das waren ja 8 Kinder und er war das 6. und er hatte eine Schwester, die er sehr, sehr gerne hatte und die ihn auch immer wieder im Leben getroffen hat, mit der er auch nochmal nachher auch Geschichten erlebt hat, die dann auch später kommen. Dann stirbt sein Vater sehr früh, als er 15 ist, und dann geht er ins Internat, in eine Priesterschule. Und das ist das 3. Kapitel, wie er da in der Priesterschule quasi das erwachsen wird, so könnte man sagen. Und wie das da ist in der Priesterschule für ihn, dass er da singen lernt zum Beispiel und dass er seine ersten Zigaretten raucht, weil er ja einen Führerschein schon hatte und dann schon mit dem Auto dann so kleine Erledigungen machen musste von der Priesterschule, und dann hat er sich seine ersten Zigaretten gekauft. Und dann, warum er die Priesterschule verlässt, weil er seine sexuelle Freiheit leben wollte und nicht das Zölibat, weil er merkt, er kann das Zölibat nicht einhalten. Verlässt die nach 3 Jahren, eigentlich hätte die 4 Jahre gedauert. Und macht dann, fährt zurück nach San Francisco, macht sein Abi nach und geht dann zum Militär. Geht dann zum Militär, wird dann nach Biloxi, da ist eine große Militärschule. Also wirklich so ein Gegensatz, Priesterschule, Militär, also gegensätzlicher kann es wohl nicht sein. Und da wird dann auch gefragt, warum, was hat dich dazu gebracht, das will ich jetzt nicht alles erzählen, das kann man dann nachlesen. Aber was er eigentlich natürlich auch wollte, war natürlich, dass er Frauen kennenlernen, weil er ja seine sexuelle Freiheit leben wollte. Das hat aber nicht so richtig geklappt beim Militär. Und erst nach 3 Jahren dann irgendwann hat er seine erste Freundin kennengelernt. Da war er aber schon wieder, immer noch beim Militär, aber zurück in San Francisco. Und dann fängt diese Sache an mit dieser Frau. Und dann kommt die Hochzeit und dann kommen die 4 Kinder. Und dann fängt er an bei einer Gasfirma, also hört auf vom Militär, fängt an bei einer Gasfirma zu arbeiten, während der das ein Kind nach dem anderen kommt. Und geht dann abends noch auf die Universität und fängt an Soziologie und Psychologie zu studieren. Und Ja, das ist eine ganz, ganz lange spirituelle Entwicklung auch, die er gemacht hat. Und die wird auch nachvollzogen, ja, in dem Buch.
Also erstens Samarpans Geschichte, dann das Zeitgeschehen ist mit drin, mhm, und eben auch sein spiritueller Weg.
Ja, da hab ich eigentlich speziell drauf geguckt auch. Ja. Wo er dann irgendwann trifft er dann Osho erst in einem Buch und dann liest er ganz lange das Buch nur und dann trifft er irgendwann diesen Sannyasins auf einem Vortrag von Krishnamurti. Und dann kriegt er seinen neuen Namen, das ist aber dann auch alles ja schon spät. Und dann kommt er irgendwann, dann zieht er nach Malibu und dann geht er auf die Ranch und dann zieht er nach Hawaii und dann wohnt er ein Jahr auf Hawaii und dann arbeitet er als Gärtner. Im Malibu hat er als Fensterputzer gearbeitet. Und dann erst kommt er zurück und dann lebt er ein Jahr in einem Auto.
Stimmt, da erzählt er auch öfters im Satsang von, ne?
Und dann lernt er seine zweite Frau kennen. Und dann zieht er mit der nach Santa Fe. Also zu einem anderen Santa Fe in New Mexico, dann zieht er hin. Und da fährt er dann 8 Jahre lang Taxi. Und da trifft er dann auch Gangaji. Mhm.
Durch das Buch und die Arbeit am Buch, hast du da ein anderes Bild von Samarpan bekommen?
Ja, bestimmt. Es ist jetzt schon so lange her, dass ich es gar nicht mehr so richtig vergleichen kann, ne? Aber ja, auf jeden Fall. Aber wie anders kann ich dir jetzt nicht so sagen? Mhm. Also es ist natürlich, ich denke auch, dass jeder das liest, dass man den Samarpan dadurch ein Stück weit mehr persönlich nahe kommt, ne? Man sieht, was für Schwächen und was für Stärken er hat. Man versteht auch besser irgendwie, was für eine Persönlichkeit da ist. So, ja.
Also man kommt Samarpan näher, seiner Energie auch. Also ich meine.
Auf jeden Fall. Also Leute, die das schon gelesen haben, ein paar Freunde von mir, die auch im Samarpan, beim Samarpan oft sind und die sagen, dass sie Samarpan sehr viel näher gekommen sind, dass sie sehr viel.
Habe ich das richtig verstanden, dass du das im Eigenverlag rausgibst? Oder?
Ja, ich drucke es selbst in Polen in der Druckerei. Das ist das Günstigste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Book on Demand gemacht hätte, in dem Umfang hätte es mindestens 28 Euro kosten müssen.
Hm.
Also das
ist so viel günstiger.
Ja.
Und es wird dann normal über den Buchhandel zu bestellen sein, ne?
Oder ja, man kann es im Buchladen bestellen, es hat eine ISBN-Nummer und es ist registriert als lieferbares Buch. Es wird über Amazon bestellt, man kann es aber auch über meine eigene Webseite bestellen. Und dann
kann man sagen, das Buch war wirklich ist wirklich eine Herzensangelegenheit für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also sonst hätte ich nicht jetzt noch immer so viel Energie dafür. Das ist wirklich wie ein Kind für mich. Irgendwie, wirklich. Und also so nah ist mir das und so, ja, so verletzbar ist man auch dann. Also ich bin dann auch verletzbar damit. Ne? Aber es ist wirklich ganz, ganz nah für mich. Ganz, ganz. Ich habe das ganz, ganz gern. Ja. Das ist so wie ein Kind aufpäppeln jetzt, ne? Oder erstmal auf die Welt bringen und versorgen und nähren und ja, gucken, dass es richtig in die Welt kommt und so.
Und bist du dankbar dafür, dass es so passieren konnte?
Ja. Also ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich das am liebsten an die Wand geschmissen hätte, aber ich habe immer wieder das wieder angefangen und sich wieder aufgerichtet und das wieder weitergemacht. Es hat auch schwierige Zeiten gegeben. Es bleibt nicht aus, wenn man an irgendwas so lange arbeitet. Und ich habe unheimlich viel gelernt, auch was das Schreiben angeht. Und ich habe die Meetings mit Samarpan waren sehr interessant. Ja. Also ich bereue da nichts. Aber ich bin jetzt auch froh, wenn das fertig ist. So. Also wenn es gedruckt ist, da bin ich dann jetzt auch froh. Weil dann kann ich auch was Neues anfangen. Weil es muss immer erst was fertig sein. Vorher kann man nichts Neues anfangen, ich zumindest nicht.
Dein Buch über Samarpan heißt ja Geliebter Samarpan. Wie bist du auf den Titel gekommen?
Das ist schwer zu sagen. Also der hat, glaube ich, verschiedene Aspekte. Erstmal haben Samarpan und ich viele E-Mails geschrieben. Auch viele andere Leute haben E-Mails geschrieben. Und dann steht immer als Überschrift Geliebter Samarpan. Und dadurch gehört dieser Ausdruck irgendwie zu meiner Beziehung zu Samarpan irgendwie fundamental dazu. Also ich habe, andererseits ist es auch so in seinem Leben, dass er als Geliebter erstmal selbst als Liebender und auch als Geliebter für andere, dass das ein ganz, ganz wichtiges Element in seinem Leben war. Also die Liebe, die freie sexuelle Liebe auch und auch die andere Liebe als allgemeine Liebe ist in seinem Leben ganz, ganz wichtig gewesen. Liebe ist auch, also sexuelle Liebe ist auch wichtig gewesen für seine Spiritualität. Also das war ganz eng verbunden mit Spiritualität, Sexualität für ihn. Und das war auch ein Thema, wo der immer sehr gerne drüber gesprochen hat. Also alles, was damit zu tun hat. Deswegen Geliebter Samarpan. Also weil er selbst sehr oft ein Geliebter war, der hatte ja sehr, sehr viele Frauen. Weil er auch zeitweise die freie Liebe gelebt hat, also sehr, sehr viele sexuelle Beziehungen. Und auch weil er heute noch eigentlich ein Geliebter ist für so viele. Ja. Auch wenn er nicht körperliche Beziehungen mehr hat, aber trotzdem noch immer ein Geliebter ist.
Bringt das auch zum Ausdruck, was du empfindest für ihn als spirituellen Wegbegleiter?
Ja, vor allen Dingen in der ersten Zeit, wo wir uns begegnet sind, war das sehr, sehr starker. War das ein sehr starker Aspekt. Ja.
War den Titel zu finden, war das auch ein Prozess? Hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben? Wie war das? War das einfach oder stand das einfach total immer fest? Wie war das?
Nee, das stand überhaupt nicht fest. Das ist erst in der letzten Phase des Buches entstanden. Der Arbeitstitel des Buches hieß Stille, unendliche Weite. Dies sind die Abenteuer von Samarpan auf seiner langen Reise zur Erleuchtung. Das war der Arbeitstitel. Und ich habe lange gedacht, den würde ich tatsächlich nehmen, weil er bezieht sich auf das Intro von den Star Trek Filmen, also von den Raumschiff Enterprise Filmen, die er ja auch so geliebt hat. Und deswegen ist es eine Anspielung darauf. Ne? Und ja, ich fand der Titel so in seiner Art, auch von seiner Verspieltheit her, passt auch zu dem Buch. Aber dann war es mir auch zu lang und dann, ja, wollte ich es mir kürzer machen und in den Mittelpunkt stellen und nicht den Titel so sehr.
Ja, es ist ja auch schön, was dadurch zum Ausdruck kommt, ne? Geliebter Samarpan. Der Untertitel ist jetzt Lebensgeschichte eines modernen Bodhisattvas, biografische Erzählung. Das heißt, es ist irgendwie klar, es geht um die Biografie von Samarpan, aber es ist keine reine Biografie, sondern es ist eine Erzählung, weil du eben das erzählst in deinen Worten mit Fokus auf die Zeit auch. Und
ich setze ihn also in seine Zeit und erzähle auch über das, was 10 Meter von ihm, also weiter als 10 Meter von ihm entfernt passiert ist. Solange es eine Verbindung gab zwischen ihm und dem. Und ich erzähle auch zum Teil so kleine Geschichten. Also ich stelle mir vor, als er zum Beispiel seine ganzen Fotos verbrannt hat, das erzähle ich wie so ein Roman, wie man es in einem Roman lesen würde. Also ich erzähle es nicht, dass ich über ihn schreibe, also darüber schreibe, sondern aus der Situation heraus. Das kommt dann immer wieder zwischendurch, kommen solche Erzählstückchen rein, damit es einfach lebendiger wird und
abwechslungsreich,
genau.
Ah ja, das war dann auch noch eine Schwierigkeit, weil sonst hättest du vielleicht auch ein paar Fotos von ihm mit ins Buch nehmen können.
Habe ich ja.
Hast du.
Ja.
Aber eben, der große Fundus der Fotos hat er verbrannt, den gab es nicht mehr.
Den hat er verbrannt damals, aber ein paar hat er sich dann nachher schicken lassen. Tatsächlich, als wir die Biografie anfingen, hat er seinen Bruder angerufen und sich Fotos schicken lassen, weil die haben ja alle doppelte Bilder. Und die haben sie dann per E-Mail gehabt, da hat er die dann schicken lassen. Und die sind auch in dem Buch drin.
Ah ja.
Also wo er dann in der Schubkarre liegt und so. Da sind auch die anderen Brüder dabei, aber dann hatte der Bruder dann noch.
Ja, schön. Gibt es noch etwas, was du erzählen willst im Zusammenhang mit dem Buch und deiner Geschichte damit?
Ich würde ganz gerne eine kleine Geschichte noch erzählen. Von wegen Sommerpan-Privattreffen. Das war allerdings schon, als ich noch für ihn Händen genäht habe. Da habe ich ihn das erste Mal wirklich privat getroffen, weil ich das Hemd anprobieren musste. Und da kam ich dann rein und dann haben wir das Hemd anprobiert und ich war dann vielleicht, das war in Köln hier, wo er gewohnt hat, in der Venloer Straße hat er damals gewohnt. War der Satzangeber in der Venloer Straße gewohnt oder irgendjemand? Und ich kam rein, ich war vielleicht eine halbe Stunde drin mit ihm, habe das Hemd auch probiert. Wir haben, was weiß ich, ein Wasser getrunken, uns ein bisschen unterhalten. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und ich kam raus und ich stand auf der Venloer Straße, die ich nun wirklich kenne. Ich bin in Köln geboren, ich kenne mich da super gut aus. Ich stand auf der Straße und wusste nicht mehr, wo ich bin. Also ich wusste nicht mehr, welche Richtung. Ich hatte komplett, meine ganze innere Kartografierung war verloren gegangen. Ich wusste nicht, wo ich war, sozusagen. Ich wusste, dass ich in Köln stand, aber ich konnte keine Orientierung, weil jetzt hätte ich mich verlaufen. Ne? Und dann stand ich da und ich fand es jetzt nicht unheimlich schlimm. Ich wusste, dass irgendwas mit Sommerpan zu tun hat, mit dem Meeting, dass es irgendwas damit zu tun hatte. Ich bin jetzt nicht in Panik geraten und dann irgendwann merkte ich, gucke ich mich so um, merke ich, dass Sommerpan aus der Tür rauskam und dann mich gefragt habe, ob ich irgendein Problem hätte. ja, das fand ich lustig. Und das ist mir danach auch ein paar Mal wieder passiert. Also nachdem ich bei Sommerpan war, kam ich raus und hatte diese Desorientierung.
Ja. War da einfach Leere im Kopf oder?
Ich weiß nicht. Irgendwie war diese innere Karten, die man so hat, ne, die man so gespeichert hat, die waren einfach irgendwie gelöscht. Ich wusste noch, wie ich hieß, ich wusste noch, wer ich war und wo ich war, aber ich hatte diesen Kartenplan nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, ziemlich viel Leere da, ja.
Und hat sich das dann wieder eingestellt?
Ja, das kam dann wieder so nach 5 Minuten. Ich habe da 5 Minuten ungefähr gestanden. Also, so lange habe ich dann immer so gestanden. Ich habe das irgendwie genossen. Ich fand das ganz lustig eigentlich. Plötzlich irgendwo zu stehen und nicht zu wissen, wo man ist. Ich fand das irgendwie schön, ja.
Ja, solange man es nicht bedrohlich erlebt.
Nee, das war nicht bedrohlich. Nee. Ja, aber dann, also später ist mir nicht was mehr passiert, vor allen Dingen bei den ersten paar Malen.
Mhm. War das so mind-blowing? Mind-blowing haben wir früher gesagt.
Ja, es war einfach leer.
Mhm.
Ja, so, wie gesagt, also so mind-blowing waren unsere Sitzungen nicht. Ich bin, wie gesagt, oft dann auch abends in Satsang gegangen, obwohl ich ihn tagsüber gesehen hatte, weil ich ihn nochmal in Satsang erleben wollte. Also dieses, das ist wirklich eine spezielle Energie. Die hat er nicht, wenn man ihn privat trifft. Zumindest hatte ich es bei ihm. Manchmal, meistens, wenn ich reinkam dann zu ihm, hat er dann noch gespielt an seinem Computerspiel. Und es hat dann auch, oder hat E-Mails noch geantwortet. Und so ganz normale Sachen. Und dann hat er noch eine Weile gedauert, bis er dann damit aufgehört hat. Und ich habe dann schon mal auf ihn gewartet. Also es war jetzt nichts. Ja, viele Leute stellen sich das vielleicht so vor, dass es jetzt so ganz besonders wäre, weil es im Satsang so besonders ist. Aber es ist wirklich, der Satsang ist das Besondere.
Ja, okay. Schön. Okay, dann danke ich dir erstmal für das Interview jetzt. Und
ich danke dir, lieber Seto.
In einem weiteren Video wird es dann eine Lesung aus dem Buch geben.
Okay.
Danke.
Danke.